die Kunst der Moderne und der Zeitenwende nach der Auftragskunst ist dadurch stark geworden, dass sie Regelwerke ablehnt. Ja. Das macht es komplizierter, sie zu verstehen. Es ist aber die einzige Form in unserer Gesellschaft, die das tut, die es also schafft, keine Schubladen zu bilden, sondern die es schafft, immer wieder neu auf bestehende Verhältnisse zu blicken und sie unorthodox zu interpretieren oder darzustellen.
AI, alles interessant. Ich bin Stefan Börnchen. In meinem Podcast treffe ich Menschen, auf die ich neugierig bin, weil sie etwas zu erzählen haben. Überraschend und unterhaltsam, spannend und spinnend, hell und schnell und immer gut zu wissen für die nächste Stehparty. Menschengemacht auf Spotify, Apple Podcasts und wo es sonst Podcasts gibt. Mein Gast heute ist Bettina Steinbrügge. Bettina Steinbrügge ist Direktorin des MUDAM, des Musée d'Art Moderne Grand Duc Jean hier in Luxemburg. Von 2014 bis 2022 war Bettina Steinbrügge Direktorin des Kunstvereins in Hamburg. Zuvor leitete sie die Halle für Kunst Lüneburg. Bettina Steinbrügge lehrte an der Leuphana-Universität Lüneburg und an der Haute École d'Art et de Design in Genf. Von 2014 bis 2022 war sie Professorin für Kunsttheorie an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Bettina Steinbrügge hat zahlreiche Publikationen verfasst und herausgegeben, zuletzt den Katalog A Model. Frau Steinbrügge, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Danke, dass Sie gekommen sind.
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Neulich war ich im MUDAM und schon als ich reinkam, wurde mir ganz fromm ums Herz. War das richtig so?
Ganz fromm ums Herz, was bedeutet das genau?
Naja, ich hatte das Gefühl, dass ich nicht laut sprechen soll, dass ich mich nicht zu schnell bewegen soll, dass ich nirgendwo reinrennen darf und dass ich
Okay, ich verstehe. Das ist ja für mich so das alte Bild von Museum bis in die 80er, dass man quasi in eine Kathedrale hineingeht, voller Ehrfurcht auf die Objekte, die man sieht, schaut und dann wieder rausgeht. Ich bin jetzt ein wenig erschüttert, dass Sie das noch in der letzten Woche hatten, weil wir eigentlich in eine andere Richtung gehen möchten. Wir möchten in eine Richtung gehen, in der diese großen Auren eigentlich aus dem Museum herausgeholt werden, indem man das Museum auch als einen Treffpunkt bezieht an einem Ort, an dem man vielleicht andere Ideen kennenlernt und sich entspannt auch aufhalten kann. So, jetzt muss ich dieses fromm um Herz, lässt mich jetzt sehr nachdenklich werden. Mhm.
Ja, darauf wollte ich ja hinaus, also auf diesen alten Gedanken, dass Museen irgendwie so etwas wie weltliche Kirchen sind und auf diese Tradition. Aber ist es nicht so, dass das Gebäude, dieses fantastische Gebäude, allein schon in der Größe, mit diesem Hallencharakter, mit dem Licht, das von oben einfällt, all diese Transzendenzgefühle triggert, die wir aus, sagen wir, gotischen Kathedralen kennen?
Ja, und ich vergleiche es auch immer mit einer Kathedrale, da ich das selbst auch im Studium die Wirkung der Kathedralen studiert habe. Ja, es ist auch ein Gebäude, das in den 80ern gedacht wurde. Es wurde 2006 eröffnet, es wurde aber in den 80ern gedacht. Also es war ursprünglich ein Gebäude für Malerei und Skulptur und wir machen heute etwas ganz anderes damit. In dem Moment, wo man so eine Grand Hall hat, die einer gotischen Kathedrale ändert mit ihren Fenstern, bekommt man diesen Eindruck, weil man in die Halle hineingeht. Man ist dann auch erstmal sehr klein, ob dieser Wucht, dieser Höhe. Und wir arbeiten gerade sehr stark daran, dass wir diesen Eindruck verändern. Wir bespielen die Halle auch in einer anderen Weise. Im Moment sind auch Teppiche ausgelegt. Ich glaube, nur, dass wir ein zeitgenössisches Guernica dort haben, führt natürlich wieder zu einer gewissen Ehrfurcht, da es auch fast die Größe der Guernica hat. Aber das Gebäude kommt aus einer anderen Zeit und wir haben das Gebäude heute, wir arbeiten sehr viel stärker mit Installation, mit Performance, teilweise auch mit Tanz, mit ganz unterschiedlichen performativen Praxen. Oder auch Formaten. Und ich glaube, wir arbeiten nicht gegen das Gebäude, wir versuchen mit dem Gebäude zu arbeiten, aber es ist natürlich das, was es ist im Endeffekt.
Ja, jetzt haben Sie mehrfach gesagt, das Gebäude kommt aus einer anderen Zeit und haben eigentlich auf die historische Tiefe verwiesen. Ja, Sie haben gesagt, dass Gebäude kommt, die Planung geht zurück in die 80er und es ist erst 2006 eröffnet worden. Vielleicht können Sie vielleicht sagen, was passiert ist zwischen, sagen wir mal, der Konzeptionsphase in den 80ern, der Eröffnung in den Nullerjahren und in den 20 Jahren, die wiederum seit der Eröffnung vergangen sind.
Ich glaube, wir hatten ja in den 80er Jahren noch eine sehr klassische Kunst. Es war eine klassische Kunst, es war eine westliche Kunst. Ja, wir hatten unseren westlichen Kunstbegriff, das war im Prinzip Nordamerika und Europa. Mit in den 90er Jahren hatten wir dann die große pazifistische Welle im Prinzip, wo wir aber in der Kunst zum Beispiel auch stärker in die Aufenthaltsqualität gegangen sind. Das war mit Künstlern wie Rilke Tiravanija, die plötzlich angefangen haben, im Museum zu kochen. Oder ein Tobias Rehberger, der Musik und Lounge Areas in das Museum gebracht hat. Und dann hat sich plötzlich auch die Kunst globalisiert. Und mit der Globalisierung wurde dieser westliche Kunstbegriff in Frage gestellt. Wir hatten plötzlich mit anderen Modernen zu tun, ob die aus Asien kamen, aus Afrika kamen, die sich auch mit Kunst anders auseinandergesetzt haben. Wir sind plötzlich größer geworden. Wir konnten plötzlich nicht mehr sagen, in einer Art und Weise, was jetzt eigentlich ein Kanon ist. Der Kanon ist aufgebrochen worden. Und in diese Zeit ist dieses Museum geplant worden. Und dieses Museum ist als klassisches Museum geplant worden, schon auch mit einer gewissen Aufenthaltsqualität. Es sieht von außen aus wie eine Festung. Innen hat es durch den Lichteinwurf aber doch eine humane Qualität, die Menschen auch quasi warm umarmt, wie mir manchmal Personen sagen. Und haben wir uns 2006 plötzlich in einer anderen Welt wiedergefunden, in einer Welt, in der Besucher etwas anderes von Museum möchten. Also sie möchten mehr Eigenbeteiligung haben, sie möchten selbst etwas machen, in einer Zeit, in der Künstler anders über Museen nachdenken. Künstler und Künstlerinnen brechen ja auch immer vorherrschende Modelle auf, indem sie versuchen, etwas anderes zu machen. Das hat man früher Avantgarde genannt. Heute ist es einfach die Herausforderung auch des Systems. Und somit sehen sie auch diese Architektur anders. Sie sehen diese Architektur als etwas, in das man intervenieren kann. Und es gibt noch einen anderen Punkt, auf den ich hinweisen möchte. Das Museum heißt ja Musée d'Art Moderne. Und anfangs wusste man auch in Luxemburg noch nicht, möchten wir jetzt ein modernes Museum, ein zeitgenössisches Museum, möchten wir eine Designsammlung haben, möchten wir eine Architektursammlung haben. Das hat sich alles über 10, 15 Jahre entwickelt. Die erste Direktorin Marie-Claude Beau hat noch Design gesammelt. Das hat dann Enrico Lunghi schon nicht mehr gemacht. Dann, als klar war, dass wir mit zeitgenössischer Kunst arbeiten, war auch klar, dass wir andere Kunstformen hineinbringen. Weil die klassische Moderne hat wirklich noch Skulptur und Malerei. Die zeitgenössische Kunst geht von Skulptur und Malerei bis hin zu Gaming, bis hin zu Video- und Filmformaten. wir haben eine große Bandbreite von dem, was heute Kunst genannt wird oder was Kultur sein kann. Und wir versuchen das abzubilden und wir versuchen das mit großem Experimentenreichtum abzubilden und gleichzeitig den Menschen, die in das Museum kommen, eine andere Erfahrung zu bieten. Wir sehen das jetzt auch bei Irshan Adams, man darf die Kunst plötzlich anfassen. Nicht jede Kunst, aber die Kunst, die dort ausgelegt wurde zum Anfassen. Und dadurch bekommt man eine neue Kunsterfahrung, die man vorher im Museum überhaupt nicht kannte.
Ja, das Museum, also der Auftrag an den Architekten E.M. Pei, ist, wenn ich das richtig gesehen habe, im Anschluss an die Planung und den Bau der Louvre-Pyramide auf den Weg gebracht worden. Und es ist ein fantastisches Gebäude, aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie, dass das eigentlich noch eine moderne Architektur des 20. Jahrhunderts ist. War ja auch umstritten, also auch in Paris gab es irgendwie große Widerstände. Klar gab es auch gegen den Eiffelturm, es gab dann Widerstände gegen diese Louvre-Pyramide. Mitterrand hat es durchgesetzt, hat sich bewährt, ja, heute ist man begeistert. Und der Bau, der jetzt hier steht, ist also ein moderner Bau aus dem 20. Jahrhundert. Und die Kunst hat sich sozusagen drüber oder dran vorbei so entwickelt, dass es eine Spannung jetzt gibt zwischen der Architektur und der Art, wie Kunst präsentiert wird, kann man das so sagen?
Nee, das würde ich anders sagen. Ich habe ja, also die meiste Kultur findet ja in älteren Gebäuden statt. Mhm. Das sieht man ja auch sehr gut am Louvre oder am Musée d'Orsay. Ich glaube, dass sich die Kunst auch anpasst, dass sie das Gebäude aber anders herausfordert. Mhm. Also ich muss, wenn ich ein Gebäude verstehe, muss ich erstmal verstehen, wofür es gebaut ist. Und das Gebäude kommt aus einer anderen Zeit und ist für andere Dinge gebaut. Ich glaube, der Architekt hat über Kunst ganz anders nachgedacht. Ich habe gerade seine Architektur des Islamischen Museums in Katar gesehen vor anderthalb Monaten. Und da passt es, da sieht man, wie so ein Gebäude dann auch anders benutzt werden kann, also eher mit klassischen Formaten. Hier ist das Gebäude für etwas benutzt worden, aber wir benutzen es jetzt für etwas anderes und die Künstler auch. Und es gibt eine vielleicht kreative, sehr positive Spannung. Man muss eine Architektur verstehen, um zu überlegen, mit welchen Künstlern und wie man in dieser Architektur arbeiten kann. Es ist eine Architektur, die sehr viel Charakter hat. Es ist nicht einfach ein White Cube. Und das macht es aber auch interessant. Also für mich zum Beispiel gibt es keine schwierige Architektur. Ich nehme die Herausforderung der Architektur an und arbeite auch mit sehr vielen Künstlern und Künstlerinnen, die das genauso machen. Und dadurch entstehen einfach auch sehr, sehr interessante Ausstellungen. Dadurch, dass man die Architektur auch als Architektur, als ein Objekt nimmt und dann auch kommt die Kunst hinzu, da kommt der Künstler oder die Künstlerin hinzu und dann entwickelt man quasi etwas gemeinsam und das ist wahnsinnig interessant.
Gerade haben Sie gesagt, das Museum ist nicht einfach ein White Cube. Das klang so ein bisschen polemisch. Können Sie das erläutern, also was Sie meinen mit White Cube und warum Sie kein White Cube sein wollen als Museum?
Ach, wenn ich ein White Cube habe, bin ich ein White Cube. Das ist nicht der Punkt. Also es gab ja, das kommt aus der Institutionengeschichte heraus. Es gab in den 1910er Jahren in Hannover ein Mensch namens Helmut Dorner. Helmut Dorner war damals der Direktor des Landesmuseums und er ist heute eine Figur, an der sich sehr viele Kuratoren und Kuratorinnen erinnern. Er hat nämlich quasi das Ausstellungsmachen revolutioniert, indem er die alten, meistens royalen Prunkgebäude, die meisten Malereien auf roten, grünen Wänden und so weiter gezeigt hat. Das hat er alles aufgehoben und er hat den Raum neutralisiert und hat dadurch neue Ausstellungen ermöglicht. Und Brian O'Doherty hat dann später das Buch Inside the White Cube publiziert, was eigentlich das grundlegende Werk zum White Cube ist, also zum weißen Raum in der Kunst und eigentlich bis fast in die heutige Zeit oder sagen wir vielleicht mal 90er Jahre hinein oder auch Anfang des 21. Jahrhunderts war der White Cube das dominierende Gebäude. Und das ist es ja immer noch ein bisschen. Ne? Mhm. Man kommt in den neutralen White Cube hinein und dann sieht man die Kunst in einer neutralen Umgebung. Und das ist bei Mudam so gut wie nicht möglich, weil das Gebäude einen anderen Charakter hat. Das ist aber auch in Ordnung. Wir hatten diesen White Cube über eine lange Zeit. Jetzt haben wir heute ganz viele unterschiedliche Gebäude. Es sind ja teilweise auch Industriegebäude. Hier am Belval, wo wir uns gerade befinden, gibt es ja auch ein Industriegebäude, in dem zeitgenössische Kunst gezeigt wird. Es ist alles möglich, es ist alles interessant. Man muss es nur mitdenken, wenn man Ausstellungen macht.
Ist es denn nicht so, dass wenn man, sagen wir, Bilder an weiße Wände hängt, dass dann weniger Ablenkung und Interferenz stattfindet? Also spricht nicht vieles für diesen White Cube?
Es spricht ganz viel für den White Cube, aber man muss es ja nicht immer machen, um irgendwie neue Gedanken zu haben. Ich kann ja Bilder in ganz unterschiedlichen Räumen zeigen. Und der Kontext ist einfach sehr wichtig, wenn ich Kunst zeige, weil ich dadurch auch das Denken und das Sehen in eine bestimmte Richtung lenke. Und in welche Richtung ich das lenken möchte, ob in einem neutralen Raum oder in einem eher kontextuellen Raum, ist ja auch eine kuratorische Entscheidung und hängt von dem jeweiligen Projekt ab. Weil die Neutralität des White Cube ist ja auch nicht immer gegeben. Ich habe ja, das ist ja eine scheinbare Neutralität, weil es auch der White Cube hat einen bestimmten kuratorischen oder intellektuellen Rahmen. Er ist nicht unbedingt neutral.
Ja. Also ich erinnere mich daran, dass ich, glaube ich, zum ersten Mal diese alten, relativ in kräftigen Farben gestrichenen Wände im Rijksmuseum gesehen habe nach der Renovierung. Und ich glaube, die alte Pinakothek in München ist auch zurückgegangen zu dieser historisierenden, wenn Sie so wollen, Form. Und das war schon ein Schock für meine Sehgewohnheiten. Ist das eigentlich so ein deutscher Idealismus? Hat das was zu tun, dieser White Cube mit Hegels Beharren auf dem Umstand, dass die klassischen Statuen weißer Marmor sind, Hegel jetzt eigentlich besser wissen können. Und irgendwann kam dieser Gedanke auf und hat sich das Wissen wieder durchgesetzt, dass diese Statuen polychrom waren. Ja. Warum gibt es jetzt eigentlich so eine Rückkehr zur Polychromie, die meine Sehgewohnheiten jedenfalls so sehr irritiert?
Weil wir natürlich in der Kunst die Sehgewohnheiten immer irritieren wollen. Das gehört ja, ist einer der Grundlagen. Weil dadurch, wenn man Sehgewohnheiten irritiert, man natürlich auch das Denken neu anregt. Aber grundsätzlich ist natürlich, wir hatten, als der White Cube eingerichtet wurde, hatten wir die Moderne. Und die Moderne wollte ja infolge der Industrialisierung einen ganz radikalen Schnitt machen mit höfischen Darstellungen, und die Farbigkeit der Wände kommt ja auch aus den frühen höfischen Darstellungen oder großbürgerlichen Darstellungen in der Kunst, da kommt es ja her. Und mit der Moderne wollte man einen ganz klaren Bruch machen, und da haben wir ja Künstler wie Malevich, der dann quasi auch die Malerei ausradiert hat mit dem schwarzen Quadrat und gesagt hat, für eine neue Gesellschaft brauchen wir auch neue Darstellungsformen. Oder wir haben eine Architektur, die plötzlich auf das ganze Ornament verzichtet hat, ja, die industriell gedacht hat und aus dem industriellen Denken heraus Architektur und auch Design geschaffen hat. Jetzt haben wir aber seit den 80er, 90er Jahren auch so etwas wie die Postmoderne gehabt, die das hinterfragt haben. Oder wir haben auch festgestellt, dass die Moderne in zwei Richtungen gegangen ist, in ein größeres pazifistisches Denken, aber auch in den Nationalsozialismus hinein und in damit in der industriellen Vernichtung. Also wir haben gesehen, wozu Menschen fähig sind auf beiden Seiten. Also dass diese Klarheit und Neutralität der Moderne eigentlich so nicht mehr aufrechterhalten werden konnte. Und mit der Postmoderne haben wir dann plötzlich auch drüber nachgedacht, was zum Beispiel auch das Ornament in der Architektur wieder bedeutet. Das sieht man ja in Las Vegas sehr deutlich oder auch bei der Staatsgalerie Stuttgart oder auch das MMK in Frankfurt, die plötzlich wieder anders gebaut wurden. Da sind dann wieder plötzlich Künstler reingekommen, die dann auch mit Farbe auf den Wänden gearbeitet haben. Und Ich glaube, diese Versatzstücke werden immer wieder hervorgeholt, um auch zu schauen, was hat es eigentlich bedeutet, was kann es heute bedeuten und was bedeutet es, wenn man diese historischen Versatzstücke heute anders benutzt. Also es ist immer ein Werkzeugkasten, in dem Dinge aber neu ausprobiert werden. Sie werden dann auch wieder verworfen, man probiert sie aus, man schaut es sich an. Ich glaube, wir arbeiten heute wirklich eher mit Versatzstücken und Werkzeugkästen, die wir immer wieder neu kombinieren, um zu verstehen, wie unser Denken funktioniert, um auch Rückbezüge herzustellen, um etwas Neues oder auch Aktuelles zu denken.
Jetzt haben Sie ja, wenn ich richtig verstehe, eine Lanze für die Postmoderne gebrochen und sich so etwas abgegrenzt von der Moderne. Und trägt das Museum ja im Namen die Moderne. Also gibt es da eine Spannung? Ist der Wunsch eigentlich, die Moderne hinter sich zu lassen? Oder wenn Sie sagen, das ist per Definition Moderne, man muss es weitertreiben?
Ich bin viel eklektischer, als Sie glauben.
Ja.
Ich bin ein großer Fan der Moderne. Und ich bin ein großer Fan vieler Kunstentwicklungen der Moderne. Ich halte sie für absolut notwendig für das, wo wir heute sind. Aber nicht kritiklos. Und auch die Postmoderne war ja eine Auseinandersetzung mit der Moderne. Und ich glaube auch, dass die Postmoderne eher so ein Verhandlungs- oder Verlegenheitsbegriff ist. Ich habe damals, es war auch meine Uni-Zeit, sehr viel über die Postmoderne gelesen und diese ganzen Bücher und auch die französische Philosophie. Und ich glaube, es ist so ein Übergangsbegriff, in dem über vieles nachgedacht wurde und in dem die Moderne an sich sehr stark diskutiert wurde. Weil wenn wir in die Kunstgeschichte schauen und die postkolonialen globalen Theorien, die dann sich gerade in den 90ern durchgesetzt haben, ansehen, dann muss man die europäische westliche Moderne kritisieren, weil sie damit nichts zu tun hat. So, man muss sie erweitern. Und das passiert ja. Sie wird teilweise auch abgelehnt, sie wird kritisiert, sie wird neu definiert. Aber so funktioniert auch Ideengeschichte. Mhm. Indem wir uns immer weiterentwickeln und damit auch die Ideen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in die Welt gelegt wurden, auch neu ansehen, kritisieren, neu definieren und weiterentwickeln. Und ich habe ja auch Literaturwissenschaften, globale Literaturwissenschaften studiert. Und für mich sind diese Begriffe immer Verhandlungsbegriffe, die man weiterentwickelt. Sie sind da, weil sie bestimmten Denkmodellen eine Möglichkeit bieten. Aber wir müssen ja auch versuchen, das heute deutlicher zu sehen und dieses in das Morgen weiterzuentwickeln. Und dadurch müssen wir die Begriffe, mit denen wir groß geworden sind, oder auch die Ideen, mit denen wir groß geworden sind, immer wieder hinterfragen. Das ist wahnsinnig anstrengend. Und das nervt auch ganz viele Menschen, weil es oft auch unbequem ist. Aber ich glaube, es gehört dazu, wenn man das Denken oder das, in dem wir leben, weiterentwickeln möchte.
Ja, Sie sagen, das ist unbequem. Stoßen Sie diesem Wunsch, das Denken über Kunst weiterzuentwickeln und kritisch zu sein, auch auf Widerstände? Luxemburg ist ja ein konservatives Land.
Ja, natürlich stoße ich auf Widerstände, weil wenn man alles hinterfragt, geht man den Leuten auch wahnsinnig auf die Nerven. Das ist ja klar, weil manchmal möchte man natürlich auch in Ruhe gelassen werden und einfach das, was man da hat, auch zeigen. Und das ist teilweise ja auch in Ordnung. Also man muss ja auch versuchen, wenn man so etwas macht, die Person mitzunehmen vielleicht oder zu verstehen. Und es gibt für mich da auch zwei Aspekte daran. Das eine ist der akademische Aspekt oder auch der kunstbetriebsinterne Aspekt. Der ist, man möchte unbequemer sein und weiterentwickeln. Das andere ist aber auch die Mediation und die Programmierung eines Museums. Ich kann natürlich nicht dieses akademische Konzept permanent vorantreiben, sondern ich muss auch Erlebnisse im Museum ermöglichen, die die Kunst nicht nur als Weiterentwicklung zeigen, sondern auch als ein Ort, an dem ich etwas erfahren kann, ein Ort, an dem ich teilweise auch etwas sehe, was ich kenne. Ein Ort, an dem ich Gemeinschaft erleben kann. Und das sind ja als Museen, als Museum gehe ich ja, decke ich ja viele verschiedene Bedürfnisse der Gesellschaft ab und nicht nur ein Bedürfnis.
Ja, ich habe Ihren Katalog gelesen, A Model, und andere Texte, und in diesem Katalog wie auch auf den Texten, die man jetzt zu den aktuellen Ausstellungen im Museum findet, wird sehr häufig von Dekolonisierung gesprochen. Sie haben das Wort gerade auch verwendet. Inwiefern beteiligen Sie sich, beteiligt sich das MUDAM an dieser Debatte oder an dieser Bewegung der Dekolonisierung? Und was ist Ihre Motivation, was sind die Folgen? Das war ja also eine riesige, zum Beispiel Restitution-Debatte in den letzten Jahren.
Das ist eine sehr große Frage. Ich versuche das mal in die Einzelteile zu zerlegen. Und also die Dekolonisierungsdebatte kommt ja quasi aus den 80er, 90er Jahren und der Frage, wir hatten eine Hegemonie des westlichen Denkmodells. Wir hatten primär westliche Künstler im Programm. Wir kannten eigentlich das, was in Afrika, Asien, Südamerika passiert, immer nur ein wenig, aber nicht besonders gut. Jetzt haben wir plötzlich aber eine Gesellschaft, die sich globalisiert, eben auch durch den Handel, und auch die Globalisierung ist ja etwas, wodurch auch Kulturgesellschaften immer wieder hindurchgegangen sind. Also wenn wir auf die Weltgeschichte schauen, hat ja der kulturelle Anspruch ist ja immer gewandert, er ist ja immer durch die Welt gewandert. Meines Erachtens wandert er auch im Moment, er wandert primär Richtung Asien. Und damit ändern sich auch die Deutungshoheiten. Und es gab sehr lange eine westliche Deutungshoheit, das ist aber vorbei. Und mit der Globalisierung haben wir auch verstanden, dass wir nicht alleine auf der Welt sind. Und durch den Kolonialismus gab es eben auch so etwas wie Sklavenhandel. Es gab so etwas wie die Länder aus Afrika und so weiter wurden geplündert. Die Dinge konnten wir dann in unseren Museen wiederfinden, ob es die Nofretete in Berlin ist, ob es die Benin-Skulpturen sind und so weiter. Das wurde nicht hinterfragt, sondern man hatte das halt gewonnen und man hat das alles bei uns gezeigt. Durch die Globalisierung und dadurch, dass wir plötzlich auch die anderen Stimmen gehört haben, sie waren da und sie haben insistiert, mussten wir unser eigenes Vorgehen hinterfragen. Und mussten hinterfragen, können wir eigentlich Kunst aus Afrika zeigen, während wir nur zum Beispiel weiße Personen im Museum haben, die das machen. Wer hat eigentlich die Deutungshoheit? Mhm. Wer spricht eigentlich und wem wird zugehört und was zeigen wir? Und das ist die Debatte, die in den Museen läuft. Oder was sammeln wir? Und das war also der Startpunkt für Museen, aber auch für die ganze Gesellschaft, uns zu hinterfragen und selbst auch kritisch quasi zu hinterfragen und zu schauen, wenn wir zum Beispiel, also nehmen wir noch mal ein Beispiel aus der Kunstgeschichte. Wir haben Picasso und der Kubismus und die haben sich quasi die afrikanischen Skulpturen angeeignet und haben daraus etwas Eigenes gemacht. Das haben sie einfach gemacht, weil sie konnten. Es gibt ja auch eine bestimmte, gab ja auch bestimmte Machtpositionen. Heute verschiebt sich das und dann müssen wir überlegen, so, was sind das eigentlich für afrikanische Skulpturen? Und wir haben uns erstmal angeschaut, was machen die eigentlich? Wofür sind die eigentlich gemacht? Was war das für ein Kunstbegriff? Mhm. Wenn wir von Moderne sprechen, was war denn vielleicht die afrikanische Moderne? Mhm. Und wenn wir heute zum Beispiel sammeln, ich sammle ja unter anderem auch primär für die Zukunft, weil die Arbeiten, die wir heute sammeln, werden ja eher viel länger in der Zukunft gesehen werden als heute. So, und was möchten wir diesen Gesellschaften eigentlich mitteilen von dem, was wir heute sammeln und wie wir es zeigen? Wir möchten ihnen natürlich eine offenere Welt mitteilen. Wir möchten ihnen eine Welt mitteilen, die über Ungerechtigkeiten nachgedacht hat und die versucht hat, das, wo wir heute sind, in dieser globalisierten Welt, auch adäquat darzustellen und auch diesen anderen Fragestellungen, die lange unterdrückt wurden in Europa, einen Raum zu bieten. Und da sind wir definitiv dabei. Aber wir sind natürlich auch dabei, wir haben immer noch den Schwerpunkt in Europa. Wir haben den Schwerpunkt in unserer Gesellschaft und versuchen beim Sammeln und beim Ausstellen zu verstehen, was unsere Gesellschaft ist. Und auf der anderen Seite sind wir in Luxemburg. Wir haben 170 verschiedene Nationalitäten. Wir haben drei, vier oder sechs Sprachen. Kommt ganz drauf an, mit wem man spricht. Wir haben ein globalisiertes Luxemburg. Also stellen wir das auch dar. Aber dann müssen wir es auch gerecht und nachhaltig darstellen.
Ja, Sie haben jetzt die Dekolonisierung ganz freundlich gepitcht, so als integratives und globales Projekt. Aber Dekolonisierung kann ja auch manchmal schmerzhaft sein. Sind Sie schon mal konfrontiert worden mit der Restitutionsfrage? Geben Sie was heraus? Geben Sie zurück?
Naja, in der zeitgenössischen Kunst wird man relativ selten damit konfrontiert, weil unsere Sammlung fährt 1989 an. Aber ich habe selbstverständlich die Erfahrung, weil ich auch vorher am Belvedere in Wien gearbeitet habe. Ja. Und das Belvedere in Wien hat insbesondere an jüdische Familien restituiert, weil es gab natürlich eine große Klimt- und Egon Schiele-Sammlung. Mhm. Also all die arbeiten künstlerisch jüdischer Künstler und Künstlerinnen aus den 1910er, 20er Jahren. Und da wurde restituiert. Und ich halte Restitution auch für notwendig. Ich habe das in Hamburg auch bei den Benin-Skulpturen mitbekommen, weil die Barbara Plankensteiner, eine wunderbare Kollegin, die das MARC in Hamburg leitet, auch die Präsidentin der Restitution der Benin-Skulpturen international war oder noch ist. Und es gibt eben die Frage, man hat diesen Ländern einen Teil ihrer Kulturgeschichte weggenommen. Und ich glaube, in den Ländern selbst braucht man auch teilweise die eigene Geschichte, um eben an sich selbst zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Weil wir brauchen ja Geschichte und Museen, um uns als Gesellschaft zu verstehen. Das heißt nicht, dass ich nationalistisch denke und sage, alle Kulturartefakte müssen in dem Land sein. Im Gegenteil, sie müssen schon auch verstreut sein, aber ein Teil muss auch da sein. Und man sollte respektieren, wenn diese Länder einen Teil ihrer Artefakte zurückhaben möchten, weil sie ihre eigene Kulturgeschichte darstellen müssen. Das ist aber eine sehr komplexe Frage. Wir haben, wenn wir zum Beispiel darauf schauen, dass der RAF-Zyklus von Gerhard Richter, der wurde, hing lange im MMK in Frankfurt, wurde dann von einem Privatsammler verkauft und hängt heute in den Vereinigten Staaten in einem Museum. Und ich war damals so ein bisschen empört, weil ich dachte, der RAF-Zyklus von Gerhard Richter gehört wirklich zur deutschen Geschichte und müsste auch in Deutschland zu sehen sein. Das ist natürlich blanker Unsinn, aber ich habe an mir selbst gemerkt, dass ich damals betroffen war. Darüber denke ich immer noch gerne nach. Und dann gibt es einen anderen Punkt. Ich habe mit Rayan Tabet, der auch bei Immodel dabei war, haben wir zum Thema Tel Alaf gearbeitet, ein Altar, der heute noch als Kopie in Syrien steht, der damals von Max von Oppenheim nach Deutschland gebracht wurde. Dort wurde er im Zweiten Weltkrieg zerstört. Das ist auch so eine Anekdote der Geschichte, weil oft wird auch darüber gesprochen, dass diese Arbeiten in den westlichen Ländern viel sicherer seien als in den anderen Ländern. Das ist jetzt mal das Gegenbeispiel. Also Deutschland hat ihn wieder das Pergamonmuseum hat ihn wieder aufgebaut. Er wird ab 2030, 35 wieder zu sehen sein, wenn das Pergamonmuseum wieder eröffnet. Aber ich hatte damals den Luxus, mit der Antikensammlung aus dem Nahen Osten des Metropolitan Museum zusammenzuarbeiten. Und was die heute sagen, das finde ich sehr schön. Sie sind auch der Meinung, man sollte Dinge zurückgeben und westliche Museen sollten teilweise diese Arbeiten nur als Dauerleihgaben haben. Das heißt, wenn man schützt es, wenn in den Ländern die Situation nicht dergestalt ist, dass die Arbeiten dort sein können. Man respektiert aber teilweise auch den Wunsch der Länder, wenn sie es zurückhaben möchten. Mhm. Also man hat eher ein Leihsystem als ein festes Besitzsystem oder Besitz wird heute neu gedacht. Gerade bei diesen kulturellen Artefakten. Und das halte ich für einen sehr produktiven und auch ein sehr interessantes Angebot. Und es gibt auch andere Museen, die heute über Besitz in Museen neu nachdenken wollen, die auch gemeinsam ankaufen. Und das geht natürlich über den Nationalstaatsgedanken hinaus.
Ja, also die Restitutionsdebatte ist ja maßgeblich nochmal beschleunigt worden durch Macron, den französischen Präsidenten, mit seiner Rede in Ouagadougou. Daraufhin ist dieses Gutachten angefertigt worden von Philippe Saar und Benedikt Savoy und die haben ja eigentlich unterm Strich, kann man sagen, wenn man das zusammenfasst, dafür plädiert, zu restituieren, zurückzugeben. Dann gibt es noch so diese Differenzierung, Zirkulation von Artefakten, das haben Sie gerade auch angesprochen. Würden Sie das Argument und das Plädoyer von Saar und Savoy so unterschreiben?
Ich glaube, das ist... Ich glaube, dass man miteinander reden muss, wie in allen Fällen. Und dass man schauen muss, macht diese Restitution jetzt Sinn? Aber man muss sie auf Augenhöhe, man muss das auf Augenhöhe besprechen. Es steht uns nicht an, das war ja bei den Bernin-Skulpturen, dann ist es nicht an das Land gegangen, sondern es ist an den, ich weiß jetzt nicht, wie man es nennt, es ist an die Herrscherfamilie gegangen. Ja. Da gab es einen großen Aufschrei in Europa, in Deutschland. Ich glaube, es steht uns nicht zu, das zu kritisieren. Weil ich glaube, dass die Länder das bitte selbst entscheiden sollen und dass sie dann etwas damit machen. Es war dasselbe, als dann zum Beispiel die Rizzi Friedler, nicht die Fritzi Riedler, es war ein anderes Frauengemälde von Klimt, wurde an die jüdische Familie zurückgegeben. Und diese Familie hat es auf die Auktion gegeben. Es gab einen Aufschrei in Österreich. Es steht uns nicht zu, das zu kritisieren. Es gibt Besitzverhältnisse und die können dann damit machen, was sie wollen. Ja. Weil wir haben, dieser moralische Aufschrei darf nicht von uns kommen. Was wir aber machen können, und das ist das, was meines Erachtens am Metropolitan passiert ist, dass mit den Ländern in Institutionen gesprochen werden, es werden Arbeitsbeziehungen aufgebaut und dann entscheidet man gemeinsam, was man damit macht und schaut sich die Situation an, in der sich die unterschiedlichen Partner begeben und dann trifft man gute Entscheidungen.
Ja, ich glaube, diese Restitutionsfrage, was Kunst angeht, die jüdischen Familien enteignet worden ist, ist relativ unkontrovers. Aber es ist ja zum Beispiel eine riesige politische Frage, ob die Nofretete restituiert werden soll oder auch nur mal ausgeliehen werden soll an Ägypten. Ziemlich unwahrscheinlich, dass sie je nach Berlin zurückkehren würde. Es ist ein bisschen unfair, Sie zu fragen. Sie sind hier die Museumsleiterin und Sie haben zeitgenössische oder ganz neue Kunst. Aber das ist eine extrem wichtige Frage. Und Saar und Savoy lassen sich so lesen, dass sie dafür plädieren, die Nofretete muss zurück. Und Macron hat auch so ähnliche Dinge gesagt. Natürlich gibt es da auch die Interpretationen, die sagen, das ist politisches Kalkül bei Macron, also eine Form von Afrikapolitik.
Ja, ich meine, nur kurz als Beobachtung, es ist relativ wenig passiert in Frankreich. Ja. Es gibt die Aussage, oder es ist in letzter Zeit etwas passiert, das kann ich gerade nicht nachvollziehen, aber es ist bisher relativ wenig passiert, was jetzt die Rückgabe angeht. Ja. wenn ich auf die Nofretete gucke, eine Arbeit, die ich auch häufiger besucht habe, auf persönlicher Ebene würde ich wahrscheinlich sagen, gibt sie zurück. Oder sage ich, gibt sie zurück. Auf politischer Ebene als Museumsdirektorin wäre ich jetzt die Direktorin des Museums, müsste ich da noch andere Fragestellungen berücksichtigen.
Okay, das ist eine ziemlich klare Aussage, ja. Vielleicht kommen wir nochmal zurück zu der Frage, was überhaupt ein Museum ist. Also so ein bisschen habe ich den Eindruck, dass Sie hier in einer ganz glücklichen Position sind, weil Sie also nicht Raubgut zurückgeben müssen, weil die Sammlung so jung ist und weil das Museum so funktioniert, wie Sie es gerade beschrieben haben und so bestimmte, sagen wir mal, also ein belastendes Erbe der Tradition hier nicht so stark ist. Aber nochmal zurück zu der Frage, was ist eigentlich ein Museum und warum gab es diesen Namenswechsel von Zentrum für Kunst hin zu Kunstmuseum der Moderne? Das war ja eine Entscheidung und der Begriff Museum ist historisch gesehen ja sehr umstritten gewesen, als er sich durchgesetzt hat im 19. Jahrhundert. Ist das überhaupt, also was bedeutet Museum heute und ist das überhaupt noch ein geeigneter Begriff für das, was wir wollen?
Naja, Museum ist erstmal ein Ort, an dem Dinge gesammelt werden. Mhm. Ganz einfach. Wir haben, wenn wir jetzt vom deutschen System ausgehen, das ist am einfachsten, wir haben Kunstvereine, Kunsthallen und Museen. Mhm. Außer in Hamburg, da sind die Begriffe durcheinander geworfen. Mhm. Kunstvereine sind die Orte, die junge Kunst zeigen. Mhm. Kunsthallen machen so Mid-Career, sind aber auch nicht sammeln und Museen sammeln. Das ist die Grunddefinition. Und sammelnde Orte sind eben Orte, die dann auch ihre Sammlungen ausstellen, die die Sammlungen wissenschaftlich begleiten und die eben auch Forschung herstellen. An den anderen Orten gibt es eigentlich so gut wie keine Forschung. Das hatte sich Mitte der 80er, also Museen verändern sich auch permanent und zeitgenössische Museen haben nochmal andere Herausforderungen dadurch, dass sie nicht mit toten Künstlern und Künstlerinnen und Objekten arbeiten, sondern man hat mit lebenden Personen zu tun. Die Sachen, mit denen man umgeht, die haben sich noch nicht durchgesetzt. Meistens ändern sich Sammlungen nach 100 Jahren nochmal, wenn sich ein bestimmtes Denken durchgesetzt hat. Das ist in der zeitgenössischen Kunst nicht, sondern man wettet auf die Zukunft, auch wenn man ankauft. Es gibt natürlich Kriterien, aber ne, man kann es nie genau wissen, wie sich das weiterentwickelt. Und dann gibt es das Museum als Institution, das sich immer wieder verändert. Also das Museum kommt ja eben entweder aus kirchlichen Sammlungen oder aus royalen Sammlungen. Und somit haben sie sich weiterentwickelt. Dann gab es eben den Dorner, der in den 1910er, 20er Jahren das Museum als Kraftwerk empfunden hat. Dann gab es in den 80er Jahren wurden plötzlich so etwas wie die Besucherzahlen eingeführt. Das hat dann dazu geführt, dass man nicht mehr einfach Sammlungen gezeigt hat, sondern dass man temporäre Ausstellungen gemacht hat, weil man ganz einfach mehr Publikum dafür bekommt, wenn man nicht die Mona Lisa oder den Kuss von Klimt hat. Und also die Leute wollten plötzlich auch seit den 80er Jahren mehr Event haben. Mhm. Und so kam es eben zu dem Ausstellungswesen. Und dann haben zeitgenössische Museen angefangen, auch ganz junge Künstler und Künstlerinnen zu zeigen. Teilweise, weil nicht mehr genug Budgets für Blockbuster da waren, wobei man auch Blockbuster hinterfragen muss, weil man aber auch gemerkt hat, dass viele Besucher auch ganz junge Kunst sehen wollen. Das hatte auch etwas mit Besucherverhalten zu tun. Und ich glaube, dass Museen sich entlang von zwei Entwicklungen entwickeln. Das erste ist, zeitgenössische Museen entwickeln sich nach der Kunst, die gemacht wird. Man sieht das an neuen Museumsbauten, ob es auch die Tate Modern ist, der neue Anbau, oder anderen Orten. Die werden dann, sie haben mehr Platz für Performances, sie haben mehr Platz für Installationen. Also Architektur entwickelt sich daran, wie Kunst auch gemacht wird. Mhm. Oder sie entwickelt sich eben an Besucherbedürfnissen. Und wir haben ja heute eine ganz neue Medienkultur. Wir haben zum Beispiel junge Leute, die sind jetzt einfach mit dem Computer aufgewachsen. Die wollen auch andere Kunst sehen. Die wollen technologische Kunst sehen. Die wollen AI, VR sehen. Das heißt, die Architektur muss sich verändern und die Programme müssen sich verändern. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und wir sind da als zeitgenössisches Kunstmuseum, sind wir genau an diesen Prozessen dran. Weil wir die sehen müssen, wir müssen sie beobachten und manchmal müssen wir eben mutig genug sein, dann auch den nächsten Schritt zu machen. Und so entwickelt sich, Museum ist ja nichts Statisches. Es ist etwas, eine Form, die sich mit der Gesellschaft weiterentwickelt. Und Museen stellen eben auch Gesellschaft dar.
Ja, Sie sprechen davon, wie Sie als Museum sowohl architektonisch als auch kuratorisch reagieren auf die Bedürfnisse einer digitalen Generation. Kommen Sie diesen Digitalbedürfnissen entgegen, so habe ich Sie gerade verstanden, VR und so weiter, oder ist es nicht auch wichtig, etwas anderes anzubieten, also das Analoge, das Dinghafte, das Auratische?
Naja, ich habe ja gerade gesagt, wir entwickeln uns auch mit den Künstlern weiter. Wenn ich zeitgenössische Kunst zeige, zeige ich das, was Künstler und Künstlerinnen machen. Und sie machen das von Malerei bis zu AI. Mhm. Und ich muss ja Raum bieten für all diese Ausdrucksformen, wenn sie gut sind. AI kann genauso auratisch sein oder erratisch sein. Das ist ja ein Wesen der Kunst. Egal in welchem Format ich die Kunst anschaue, sie ist komplex, sie kann erratisch sein, sie kann nett sein, sie kann provozieren, sie muss nicht provozieren, sie bietet all dies, das ist das Wesen der zeitgenössischen Kunst. Und wir decken sie halt ab und wir nehmen alles mit rein und versuchen, die künstlerische Arbeit zu verstehen, weil hinter jeder Kunst, die gemacht wird, stehen Menschen. Und diese Menschen treiben die Entwicklung von Museen an und treiben die Entwicklung der Künste an. Und mit diesen, als zeitgenössisches Museum, setzen wir uns mit diesen Menschen auseinander.
Ja. Zu Beginn unseres Gesprächs hatte ich gesagt, dass ich diese Frömmigkeit empfunden habe, als ich das Museum betreten habe. Ja, und da haben sie gesagt so, oh, das soll eigentlich nicht sein so. Jetzt habe ich mich gefragt, das Museum ist kein Ort der Andacht. Es ist eher, so habe ich Sie jetzt verstanden, ein Ort der Kritik und der Auseinandersetzung und so weiter. Also wir denken, wir folgen der Ideengeschichte, wir denken weiter, wir beobachten die Welt. Ist, wenn ich ins Museum gehe und Kunst betrachte, mich dieser Kunst aussetze, ist das eigentlich schwierig? Ist das eine Zumutung? Ist die Kunst, die Sie präsentieren und wie Sie sie präsentieren, schwierig zu verstehen? Das wäre kein niederschwelliges Angebot, sondern das wäre ja...
Wir machen ja beides. Wir haben ja im Moment, gehen Sie hoch zu Irshan Adams, ein südafrikanischer Künstler, der mit Textilien arbeitet. Die Leinwände, die er zeigt, das sind Menschen, die mit Farbe auf Leinwänden tanzen, ist ein Gemeinschaftserlebnis. Tapestry, die er zeigt, das sind Dinge, die aus Perlen gemacht werden, die einfach schön sind. Und man geht durch den Gang hindurch und man kann es anfassen und durch das Anfassen erfährt man, wie das gemacht wird. Und dadurch wiederum, wir machen sehr viele Workshops, wo man das lernen kann. Ich halte das für ein niederschwelliges Angebot. Das ist da. Bei Simon Fujiwara ist es ein bisschen komplexer. Also wir haben ja einen Theme Park. Also wir nutzen die Sprache der Theme Parks, der Themenparks, wie Disneyland, und erklären Dinge durch Disneyland. Es ist erstmal, die Sprache ist eine Sprache, die weit verstanden wird. Dann nimmt er, spricht er aber teilweise über komplexe Themen. Man kann diese Themen aber auf verschiedenen Ebenen betrachten. Ich kann Ihnen das akademisch erklären. Dann haben wir einen akademischen Vortrag. Ich kann Ihnen das aber auch ganz einfach erklären. Und beides geht in dieser Ausstellung. Das ist genauso wie bei einer gotischen Kathedrale, über die wir schon gesprochen haben. Wir haben ein Bildprogramm in einer Kathedrale. Wir haben erstmal das Bildprogramm von Jesus, seinen Jüngern. Das sieht man als Bild und das hat zu der Zeit jeder gekannt. Dann hat man Schriftbänder. Wenn man lesen kann, kann man diese Schriftbänder noch lesen. Dann versteht man das auf einem anderen Level. Wenn man eine Ausbildung hatte, eine theologische Ausbildung, dann konnte man auch das Programm dahinter verstehen. Also wo der jeweilige, wie bei der Sixtinischen Kapelle, sieht man das Programm des Papstes, aber auch des Künstlers. Der Künstler, der teilweise auch die Kirche noch kritisiert hat. Man versteht es aber auf drei oder eben vier Ebenen. Und das ist bei Fujiwara auch der Fall. Ich kann auch genießen, dass ich da teilweise Animationsfilme habe, dass ich Husebär habe oder dass ich ein Guernica-Bild habe, wo die erschöpften Figuren des Guernicas mit Smartphones drauf sind. Ich habe beide möglich. Es gibt nicht nur eine Lesart, es gibt ganz viele unterschiedliche Formen, sich Kunst zu nähern. Und ich glaube, was wir heute auch eher kommunizieren müssen, ist, dass diese ganzen Lesarten okay sind. Weil die Leute haben immer das Gefühl, sie sind nicht genug, sie verstehen es nicht. Das sind einfach nur Menschen, die die Sachen machen, die wir zeigen. Und man kann davon auch vieles auf einer sehr einfachen Ebene verstehen.
Ja, also Sie achten immer darauf, dass es diese Staffelungen gibt, dass es einen intuitiven, wenn man so will, Zugang gibt, aber dass es dann eine, also unterschiedliche intellektuelle, akademische Ebenen gibt, auf denen man sich die Dinge auch erschließen kann.
Ja, also es muss nicht immer der Fall sein, ne? Es kann auch Ausstellungen geben, wo man sich alles sehr einfach erschließt, aber es kann auch Abstufungen geben. Es ist ja genauso, wenn ich einen Fernsehfilm sehe oder wenn ich ein Buch lese. Es gibt ja unterschiedliche Formen, sich dem zu nähern.
Welche Rolle spielt denn dabei das Konzeptuelle, die Sprache und die Beschriftung dieser Schildchen? Also zum Beispiel in diesem Katalog von der Ausstellung A Model gibt es den von Ihnen gerade schon erwähnten libanesischen Künstler, der diese leicht lichtdurchlässigen Vorhänge inszeniert hat, die also Mitte des 20. Jahrhunderts sich im Libanon durchsetzten und irgendwie interpretiert werden als Zeichen der Offenheit und des Optimismus. Dann kam wieder Krieg, der Sechstagekrieg. Fenster mussten abgedunkelt werden und das fand ich irgendwie schlagend. Man hat dann diese blauen Pigmente genommen, die eigentlich als optische Aufheller für weiße Wäsche benutzt werden, in der Wäsche, um mit diesen blauen Pigmenten die Fenster abzudunkeln und also das Bombenabwerfen zu erschweren. Das ist ein ganz toller Gedanke, aber es ist ja ein Gedanke, das wüsste ich nicht oder ich würde diese Kunst, das blaue Licht, das weiße Licht nicht verstehen, wenn ich nicht diese Information hätte, oder?
Genau. Sie verstehen aber auch nicht, wenn 22 Leute auf einem Platz hinter einem Ball hinterherlaufen und sie die Regeln nicht kennen. Wir bauen ja auf einem bestimmten Wissen auf.
Ja.
Und wir versuchen das zum Beispiel in dem Fall, haben wir die Texte an der Wand, wir haben aber auch leichte Sprache. Wir vermitteln dies auf unterschiedlichen Sprachebenen. Leichte Sprache erklärt es ganz einfach, warum es eine blaue mit einer blauen Folie hat, man Fenster und auch Autolichter verdunkelt, sodass sie nicht gesehen werden können. Also wir kommunizieren auf beiden Sprachen. Und auf der anderen Seite ist es ja, wenn wir in unserer komplexen Welt nicht wissen, wie ein Computer angestellt werden wird, können wir auch nicht den Computer benutzen. Oder ich saß vor kurzem das erste Mal in einem Tesla und habe mich gefragt, wie ich dieses Auto zum Laufen bringe. weil ich plötzlich den On-Knopf nicht gefunden habe. Also musste ich mich mal kurz darüber informieren, wie man einen Tesla anstellt. Mhm. Ich konnte jetzt glücklicherweise mit einem Handy umgehen und es googeln. Also ich habe nur 2 Minuten gebraucht, um es herauszufinden. Unsere Welt ist voraussetzungsreich. Wir versuchen, die Zugänge so weit wie möglich zu erleichtern. Aber wenn wir nicht voraussetzungsreich wären, würde es die Menschen auch nicht animieren, zu lehren, zu lernen und zu erfahren. Mhm. Also ich vergleiche das gerne mit dem deutschen Fernsehen. Wir hatten in den 90er Jahren zum Beispiel noch Fassbinder zur Primetime um 7:45. Man hat immer weiter versucht, das nach unten zu rechnen und immer versucht, eine große Mehrheit von Menschen zu erreichen, indem man die Zugänge immer weiter vereinfacht. Ja. So, jetzt haben wir ein sehr vereinfachtes Programm, wo Menschen nicht mehr herausgefordert werden. Was passiert mit einer Gesellschaft, wenn wir sie nicht mehr herausfordern? Wenn wir nicht animieren, dass man auch noch mal etwas lernen kann, dass man eine Sprache lernt, dass man vielleicht doch noch mal versucht, Lacan zu lesen, auch wenn man ihn 10-mal lesen muss, bevor man vielleicht einen Satz von Lacan versteht. Mhm. Was passiert mit so einer Gesellschaft? Weil ich habe das ja auch, ich sehe in der Kunst Arbeiten, die verstehe ich nicht. Und dann manchmal fällt es mir 3-4 Jahre später ein, dass ich verstehe. Und das sind ganz, ganz tolle Momente. Und ich glaube immer noch an ein Publikum. Ich glaube auch, dass ein Publikum nicht dumm ist. Mhm. Ich glaube, dass ein Publikum lernen möchte oder etwas verstehen möchte. Und das kann man auf ganz viele unterschiedliche Wege machen. Das kann man auf ganz vielen unterschiedlichen Sprachen machen. Und auch auf ganz vielen unterschiedlichen Bildungsebenen. Und daran müssen wir arbeiten. Aber ich glaube nicht, dass wir Komplexität herausnehmen müssen.
Also ich muss sagen, ich habe diesen Katalog Kunst erleben in leichter Sprache gelesen, das finde ich, den finde ich toll. Also das nicht immer verstehe ich leichte Sprache so richtig gut, ja, aber in dem Fall, also das ist, finde ich, sehr gelungen. Das finde ich toll. Ich bleibe aber nochmal bei der Behauptung, oder es ist mein Eindruck, und das ist wirklich ganz ehrlich gesagt, dass ich letzte Woche, als ich wieder im Mudam war, schon mich hermeneutisch ganz schön gefordert und manchmal auch überfordert gefühlt habe. Ja, ich gehe dann da rein und sehe Guernica, okay, da sind so Figuren drauf, die ein Handy in der Hand haben und auch so ein bisschen Mickey Mouse, und dann sehe ich so ein bisschen diese ausgekreuzten Augen und so. Und irgendwie kann ich mir was dazu denken. Also ich habe Guernica wiedererkannt und die Handys und so wiedererkannt. Aber also es bleibt schon häufig die Irritation, was soll das? Ja, jetzt sind wir bei diesem, also es gab in den 90ern, glaube ich, dieses Kishon-Buch, das kann mein Kind auch, und diese ganzen alten Vorwürfe, Kunst ist anspruchsvoll in dem Sinne, dass Gegenwartskunst also immer die Erklärung braucht und obwohl sie häufig Niederschwelligkeit behauptet, tatsächlich esoterisch ist. Ist da was dran oder ist da nichts dran? Oder habe ich irgendwie noch nicht den Modus gefunden, mich so ganz offen einfach einzulassen auf das Erleben von Kunst?
Glauben Sie, dass Sie einen Tizian verstehen?
Ja, das ist eine geschickte Gegenfrage. Sie haben ja auch gerade schon gesagt, auch Fußball verstehen Sie nicht ohne Regeln. Das ist mir schon klar. Aber würden Sie nicht sagen, dass es einen konzeptuellen Anteil an der Kunst gibt, der in der Gegenwartskunst höher ist als in einem Tizian-Gemälde, das ursprünglich mal in einer Kirche stand?
Ja, das ist konzeptuell, weil unsere Gesellschaft ist ja auch ein bisschen komplexer geworden. Mhm. Also wir haben ja seit der Moderne, wir haben erst mal andere Herrschaftsverhältnisse. Mhm. Demokratie ist immer ein bisschen anstrengender als Nicht-Demokratie, deswegen steht sie auch gerade zur Disposition bei vielen Menschen. Wenn wir Aushandlungsprozesse haben, was ja in der Demokratie und mit der Fall ist und was mit der Moderne passiert ist, haben wir keine generellen Darstellungen mehr, sondern wir haben auch individuelle Darstellungen. Mhm. Wenn es individueller wird, wird es komplexer, weil wir uns Das sind Übersetzungsverhältnisse, was wir in jedem Gespräch merken. Wenn wir ein Gespräch führen, müssen wir erstmal zusammenkommen. Wir müssen verstehen, auf welcher Ebene wir sprechen, welche Sprache wir sprechen, welche Bildung wir haben, um zu verstehen, wie wir miteinander kommunizieren können. Und Kunst ist auch so eine Kommunikation. Wir haben heute Kunst von Individuen, die erstmal keine Regeln mehr haben. Das wurde mit ungefähr Manet abgeschafft. Wir hatten vorher eine Staatskunst, die bestimmte Regeln und Aufgaben hatte. Indem der Künstler individuell wurde und selbstbestimmt arbeitet, gab es diese Regeln nicht mehr. Das heißt, der Künstler stellt seine Regeln selbst auf. Das heißt, es ist nicht mehr so übersichtlich, weil es kein generelles Regelkonstrukt gibt. Das ist auf der einen Seite wahnsinnig anstrengend. Auf der anderen Seite gibt es uns aber auch die Freiheit, über die Dinge auch unterschiedlich nachzudenken oder sie unterschiedlich zu sehen. Und das ist genau dasselbe zum Beispiel zu Paul Klee, Emil Nolde. Das sind heute die großen Blockbuster-Ausstellungen, weil die Leute gehen rein. Sie gucken sich die schönen Farben größtenteils an und finden das wahnsinnig schön. Das meine ich jetzt auch gar nicht böse, weil ich finde, die Kunst kann diese Funktion erfüllen. Sie hatte aber noch eine andere Ebene, die die ganz andere Aussagen hatte. Und das ist heute aber auch in der zeitgenössischen Kunst so. Man kann in diesem Guernica quasi eine Animation sehen von diesen Figuren der Guernica, die plötzlich erschöpft am Boden liegen mit ihren Mobiltelefonen. Dann schaue ich mir das Bild an und versuche es durch Anschauung zu verstehen. Ist die Erschöpfung in der medialen Gesellschaft. Oder ich kann verstehen, dass dieses Bild auf einem Bild von Picasso beruht. Dann verstehe ich, warum er Guernica gemalt hat. Es war die Zerstörung einer Stadt. Dann kann ich weiter verstehen, es gibt heute einen Künstler, der sich den Irankrieg anschaut, der sich die Ukraine-Kriege anschaut und der sagt, vielleicht brauchen wir heute wieder einen Guernica. Und vielleicht brauchen wir heute einen Guernica in einem Themenpark, weil wir unsere ganze Welt zu einem Themenpark ausgebaut haben, in dem Gesellschaft medial anders gesehen wird. Was ich oft als problematisch empfinde, und ich habe ja lange auch unterrichtet und ich habe auch Künstler unterrichtet, ist, dass wir in einer visuellen Gesellschaft leben, uns aber nicht mehr trauen, die Bilder, die wir sehen, selbst zu interpretieren. Und das ist so schade, weil jeder Mensch hat die Möglichkeit, Bilder zu sehen und diese Bilder auch zu verstehen. Und das heißt aber nicht, dass man das nur in eine Richtung verstehen muss. Man kann für sich selbst etwas herausnehmen und sagen, ich verstehe das Bild aber so. Und wenn man die Künstlerstimme daneben haben möchte, dann kann man den Text lesen, der daneben steht, der auch bei dem Bild daneben steht. Den Text hat der Künstler geschrieben. Und der Text, den hat er relativ, ich glaube, den, wenn ich mich jetzt noch recht erinnere, hat er ihn relativ einfach geschrieben. Werde ich aber, sobald ich wieder im Museum bin, nochmal nachprüfen. Und dann sehe ich erschöpfte Tiere mit Mobiltelefon. Daraus kann ich etwas machen, weil das als Ansatzpunkt für unsere Gesellschaft kein schlechtes Bild ist, weil es ist das, was medial gerade passiert. Und ich glaube, diese ganz einfache Interpretation ist dann oft mal auch ein Ansatzpunkt, um weiter drüber nachzudenken. Aber wie gesagt, wir haben auch Irshan Adams da oben, da kann ich die Dinge anfassen. Ich kann Textil spüren und ich kann das Handwerk spüren und selbst ausprobieren. Das ist eine ganz andere Geschichte.
Ja, ich finde, Sie haben jetzt gerade gesagt, dass in der Moderne, mit Degas haben Sie gesagt, verbindliche Regeln, wie sie Tizian noch hatte, endgültig verschwunden sind. Also ich würde schon denken, dass eine Madonna von Tizian, die in irgendeiner römischen Kirche steht, für Menschen der Zeit verständlich waren, zum Beispiel auch wenn sie nicht lesen konnten. Und dass es also ein Weltwissen gab, klar, man braucht ein Vorwissen, wie auch beim Fußball. Ich wachse rein in das Fußballspiel und dann habe ich die Regeln gelernt und kann das Fußballspiel spielen. Aber so wie Sie gerade die Kunst der Moderne nach Degas beschrieben haben, ist es ja eigentlich so, als wenn wir Fußball spielen würden, aber als wenn der FC Bayern und Hoffenheim und Red Bull Leipzig jeweils unterschiedliche Regeln hätten, weil sie autonom sind und ihre eigenen Regeln gestalten. Und das ist ja eine Komplikation. Dann müsste ich mich ja erstmal einlesen, jetzt spiele ich gegen Leipzig und muss mal lesen, wie sind deren Regeln.
Ja, das beim Fußball geht das ja nicht. Fußball hat nur eine Regel. Ich habe natürlich ganz banalerweise die Fußballregeln genommen, weil ich gesagt habe, ich verstehe das Spiel nicht, wenn ich die Regeln nicht kann.
Ja.
Es gibt ja durchaus Länder, die Fußball nicht verstehen. Also versuchen Sie einem Kanadier die Abseitsregel im Fußball zu erklären. Da wird die Person Probleme kriegen, ja, weil Fußball einfach einen anderen Stellenwert hat in Kanada.
Ja.
In der Kunst ist es so, die Kunst ist komplexer, weil sie von den Individuen ausgeht und weil sie kein klares Regelwerk hat. Sie lehnt dieses Regelwerk auch ab. Die Kunst der Moderne und der Zeitenwende nach der Auftragskunst ist dadurch stark geworden, dass sie Regelwerke ablehnt. Ja. Das macht es komplizierter, sie zu verstehen. Es ist aber die einzige Form in unserer Gesellschaft, die das tut, die es also schafft, keine Schubladen zu bilden, sondern die es schafft, immer wieder neu auf bestehende Verhältnisse zu blicken und sie unorthodox zu interpretieren oder darzustellen. Mhm. Wir kommen also teilweise in ein Museum rein und sehen etwas, was in der Politik, in den Zeitungen, im Fernsehen nie so dargestellt werden würde, weil diese Dinge einem Regelwerk unterliegen. Und die Kunst wird eben teilweise dann als verrückt, als durchgedreht, als sonst irgendetwas bezeichnet. Wir müssen aber verstehen, dass dies teilweise eine Chance sein kann, weil manchmal muss in unserer Gesellschaft auch etwas verrückt sein, damit wir uns weiterentwickeln. Das ist in der Wirtschaft oder in der Kreativindustrie, würde man es wahrscheinlich out of the box nennen, um eben Innovation zu ermöglichen. Und ich glaube, das sollte man der Kunst manchmal zugute halten, dass sie out of the box denkt und dadurch Dinge ermöglicht, die in anderen Bereichen der Gesellschaft nicht mehr möglich sind. Also ermöglicht, diese Dinge zu denken. Und das ist so ein, es ist auch eine Ideengeschichte. Es ist nicht nur eine Objektgeschichte, es ist auch eine Ideengeschichte. Und wir haben zum Beispiel einen der größten Innovatoren des 20. Jahrhunderts war Marcel Duchamp, der sich einfach hingestellt hat, der ist in einen Metallwarenladen gegangen, hat einen Flaschentrockner gekauft, hat ihn unterschrieben, hat ihn in eine Ausstellung gestellt und hat behauptet, das ist Kunst. Man kann jetzt sagen, das ist auch ein Flaschentrockner. Er hat es aber unterschrieben, das ist Kunst. So, jetzt muss ich nicht darüber reden, ob das Kunst ist oder nicht, sondern ich rede darüber, was macht das mit der Kunst, wenn jemand so etwas behauptet. Und daraus sind bestimmt 10.000 Bücher entstanden, daraus ist ein Denken entstanden, daraus sind Fragestellungen entstanden. Es haben sich wahnsinnig viele Menschen damit auseinandergesetzt und sie haben dadurch etwas weiterentwickelt und sind zu neuen Gedanken gekommen. Das ist nichts für die breite Mehrheit. Es ist aber für einen Teil der Gesellschaft ist es durchaus interessant. Auf der anderen Seite, es wird immer Malerei geben. Es wird immer figurative Malerei geben, wo Menschen das, was sie heute sehen, auf der Leinwand darstellen oder auch in der Fotografie. Oder auch im Film. Das sind dann die Dinge, die man manchmal einfacher versteht. Also ich glaube, man muss zulassen, dass es diese ganzen unterschiedlichen Ausdrucksformen gibt oder sollte, oder ich würde mich freuen, wenn man dies zulässt, und dass man die für sich auch adäquate Ausdrucksformen findet. Aber dass man nicht versucht, es zu generalisieren. Und natürlich geht man dann immer auf die Kunst, die am unverständlichsten ist. Und das ist dann immer der Richtgrad oder das Gradmesser oder wie man das nennt. Ist es aber nicht unbedingt. Es gibt ja auch die vielen anderen Dinge. Und sie sind in der Kunst fast alle möglich.
Ich finde super, dass Sie jetzt Marcel Duchamp am Beispiel des Flaschentrockners erklärt haben. und finde auch da ist jetzt nichts zu ergänzen. Apropos, jeder hat seine Art, wie er oder sie sich Kunst erschließt. Wir waren letzte Woche im Mudam und sind da durchgelaufen zu zweit. Und irgendwann fing eine der Aufseherinnen an, uns relativ nah zu folgen. Und ich glaube, das lag daran, und irgendwann gab es dann auch Ermahnungen, weil ich mit dem Zeigefinger auf ein Bild gezeigt habe. Es ist dieses in Blau vor allem gehaltene amerikanische Gebäude, irgendwie ein Acrylgemälde. Dann habe ich drauf gezeigt, aber ich habe ganz sicher auf Abstand geachtet. Aber ich habe gezeigt und wir haben zu zweit, als wir da durchgegangen sind, gelacht. Und ich hatte das Gefühl, dass diese Aufseherin misstrauisch geworden ist und Sorge hatte, dass wir jetzt irgendwie da, ich weiß nicht, tätig werden. Oder also ich glaube, die fand das falsch, dass wir gezeigt haben und gelacht haben. Da habe ich mir gedacht, hat die Dame eigentlich eine sehr traditionelle, Stichwort Kirche, Auffassung von Kunst? Ich glaube, wenn ich mich im Kölner Dom so verhalten hätte, wäre so ein Domordner gekommen. Wir waren nicht laut. Aber wissen Sie, was ich meine?
Ich weiß nicht, was unsere Aufsichten für eine Auffassung von Kunst haben. Mhm. Wir machen immer wieder Schulungen. Wir machen auch Schulungen zu den Ausstellungen. Wir haben eine sehr diverse Bandbreite an Aufsichten. Ich persönlich freue mich, wenn Menschen zeigen und auch lachen. Das ist, und ich weiß, dass das bei unseren Kuratoren und Kuratorinnen auch der Fall ist. Okay. Wir versuchen, unser Aufsichtspersonal immer weiter zu schulen und auch die Möglichkeit und auch zu verstehen zu geben, dass auch Besucher sehr unterschiedlich agieren. Aber wahrscheinlich ist es manchmal dann auch sehr schwer zu verstehen. Und sie haben natürlich, sie sind in dieser Situation, dass sie eine große Verantwortung haben für die Arbeiten, die da sind. Und dass manche Leute vielleicht dann auch ein wenig ängstlicher sind, weil sie natürlich diese Verantwortung ernst nehmen und dann an manchen Situationen auch nicht so genau wissen, wie sie damit umgehen oder entspannter sind. Weil ich bin zum Beispiel, wenn ich durch die Hallen gehe, bin ich natürlich wesentlich entspannter auch mit Besuchern, als die Aufsichten es sind, weil ich da auch mehr Vertrauen habe. Aber für die Aufsichten ist es ungleich schwieriger, eine Situation einzuschätzen.
Ja, das war aber keine Kritik. Ja, es ging es eigentlich um irgendwie den Habitus beim Besuchen. Und es ist völlig klar, dass wenn ein Schild dran steht, hier darf man anfassen, dass man anfassen darf und sonst nicht. Ich war allerdings mal in einer Ausstellung im Museum Ludwig in Köln, in denen irgendwie interaktive Kunst aus den 60er Jahren erklärt wurde. Und da gab es so ein Kästchen, wo also Besucherinnen und Besucher was rausnehmen und reinlegen durften. Und ich wollte das wurde erklärt auf dem Täfelchen. Und ich wollte das machen, ich wollte das anfassen. Und dann hat jemand interveniert und gesagt, sie dürfen die Kunst nicht anfassen. Da habe ich gesagt, aber hier steht doch, man soll was in dieses Kästchen legen. Aber da gab es so, also da gab es diesen Widerspruch zwischen, ich sag's nochmal, dem auratischen oder quasi sakralen Werk und dem Wunsch, es einfach mal anzufassen.
Es hängt, also deswegen haben wir jetzt ja bei Ishan Adams auch extra eine Fläche ausgerichtet, wo man anfassen darf und wo das sehr deutlich gemacht wurde. Es gibt teilweise historische Arbeiten, die man früher anfassen durfte, die aber heute dadurch, dass es ungleich mehr Besucher gibt. Mhm. Also wir haben ja wesentlich mehr Besucher auch in den zeitgenössischen Museen als noch vor 30 Jahren. Und es gibt bestimmte Arbeiten, die durfte man partizipativ anfassen, die darf man heute nicht mehr anfassen, weil sie einfach schlicht kaputt gehen würden. Und dann hängt es natürlich von der Kommunikation im Ausstellungssaal ab, ob das verstanden wird oder nicht. Da würde ich dann immer auf die Kommunikation schauen. Und manchmal werden dann diese Dinge auch nachgebaut, damit sie von Besucherinnen noch angefasst werden können. Also da muss man, das hat sehr viel mit der Vermittlung zu tun. Mhm. Und das funktioniert manchmal besser und manchmal schlechter. Aber wir denken sehr viel über solche Sachen nach. wie wir damit umgehen, weil wenn wir auch Arbeiten aus den 60er Jahren zeigen, die man früher anfassen durfte, und heute sagen dann auch die Museen, die die Arbeiten verleihen, sagen, tut mir leid, das geht einfach nicht mehr, weil das Material ist so fragil geworden, dass das nicht funktioniert. Und manchmal ist es auch einfach nur schlecht kommuniziert im Ausstellungsraum, das passiert uns auch.
Wie über so heiligen Zehen aus Bronze, die irgendwann nicht nur so blank sind, sondern weg. Ja. Ich habe ein ganz merkwürdiges Erlebnis gehabt letzte Woche im Mudam. Und das hat mich auch, es war sowieso wunderbarer Besuch. Aber ich habe mich über eine Sache ganz besonders gefreut irgendwie. Und zwar laufen wir da durch und merken auf einmal, es tropft von der Decke. Und da standen so Eimer, ja, wenn man die Treppe runtergeht zum Café, da standen zwei Eimer in so Pastellfarben und ein Kunststoffeimer, so ein Wischmopp-Eimer stand, wenn man runtergeht, diese große, weite Treppe, also da stand unten dieser blaue Plastikeimer. Und das hat mich so geradezu angefasst, weil ich dachte, wow, ist das tolle Kunst. Dann habe ich geguckt, ich habe mich auch mal im Museum selber dabei erwischt, das war in Portugal, wie ich einen Feuerlöscher betrachtet habe, ja, und dann irgendwie auch so die Erklärung gesucht habe und dann gemerkt habe, es ist ein Feuerlöscher. Und hier waren es jetzt die Eimer und ich dachte erst, ah, krass, hat einer hier eine Eimerinstallation gemacht. Und dann habe ich reingeguckt und gemerkt, okay, es tropft Wasser rein. Und in dem rechten Eimer, die Treppe runter zum Café, lag noch ein Kaugummi, ein ausgespuckter Kaugummi. Und das fand ich irgendwie ganz toll.
Also ich kann zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist natürlich in der zeitgenössischen Kunst, man geht durch ein Museum und plötzlich erkennt man auch andere Objekte, die keine Kunst sind, als Kunst. Ja. Ich mag den Moment sehr, wo man sich fragt, ist das jetzt Kunst oder nicht? Weil da muss man sich nämlich Gedanken darüber machen oder man kann das Spaß haben. Ich finde, man kann sich auch über Kunst lustig machen. Mir persönlich gefällt das sehr gut, weil das so ein bisschen auch die Schwellenangst wegnimmt. Bei diesen Eimern, also dieses Gebäude seit Tag 1 tropft es durch. Es tropft durch in diesem Gebäude, kommt mit der Eröffnung des Gebäudes, das hat damit zu tun, dass eben diese Glaskonstruktion einem sehr großen Druck ausgesetzt wird. Sobald man eine Stelle repariert, öffnet es sich auf einer anderen Stelle. Wir können es nicht reparieren. Wir müssen also mit der Situation umgehen, was wir ja tun. Wir wissen immer sehr genau, wo es durchtropft und wir versuchen mittlerweile unsere Auffangbehälter in den Farben der Ausstellung anzupassen, damit es nicht so wahnsinnig schäbig aussieht, sondern dass unsere Auffangbehälter auch ästhetisch schön sind. Das ist einfach aus der Situation etwas gemacht, dass da jemand ein Kaugummi reinspuckt am Tag. Ich hoffe, dass am nächsten Morgen immer mal kurz nachgeschaut wird und das Kaugummi entfernt wird. Aber das ist jetzt auch etwas, womit ich auch leben kann, ehrlich gesagt.
Ja, ich dachte auch noch dann nach über, apropos Globalisierung und andere Kontinente und Kulturen, ich dachte auch noch über die Unbekümmertheit nach, dass diese Eimer da so stehen. In den USA hätte man da so Wände aufgebaut und den ganzen Trakt gesperrt, aber das geht nicht. Ja, also.
Nee, das macht man auch nicht mehr. Oder gehen Sie ins Museum Wilhelmshöhe, bevor das gemacht wurde, da standen überall die Bottiche zwischen den alten Meistern neben Rembrandt. Eine Zeit lang, weil sie sich die Renovierung nicht bezahlen konnten und da floss das Wasser dann rein. Das war wirklich neben Rembrandt, als ich das letzte Mal da war. Ich glaube, mittlerweile haben sie es repariert. Aber es geht ja auch nicht, ich meine, das sind der Jardin de Sculpture, das Café und die Grand Hall, wo eben das Wasser durchkommt, die können wir gar nicht schließen. Okay. Wir müssen halt, und das gehört zum Menschsein auch dazu, wir müssen Lösungen für unmögliche Probleme finden. Und da wir dieses Glas nicht reparieren können, stellen wir halt Eimer auf. Und wir bekommen immer noch die ganzen Leihgaben und die Künstler arbeiten noch mit uns. Ich glaube, das ist eine Lösung, die einigermaßen okay ist.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie finden es gut, wenn die Menschen durch ein Museum gehen und sich fragen, ist das eigentlich Kunst? Weil man dann ja nachdenkt über die Frage, was ist überhaupt Kunst und woran erkennt man Kunst? Jetzt hatte ich die Eimer und auch das Kaugummi im Verdacht, Kunst zu sein, weil der Kontext das Mudam war. Und ich möchte jetzt doch nochmal zurückkommen auf die Frage der Auratisierung von Kunst. Eingangs hatten Sie zurückgewiesen oder also Sie wollten, glaube ich, nicht es also so stehen lassen, dass man in diesen Kirchenreflex verfällt, wenn man das Mudam betritt. Aber diesen Eimer und das Kaugummi habe ich mir nur so genau angeguckt und seit Tagen, seit einer Woche denke ich darüber nach, nur weil das Mudam drumherum stand. Also jetzt nochmal die Frage, ist das nicht, ob wir wollen oder nicht, so ein Kathedralen-Effekt, dass was im Mudam steht und sei es ein Eimer mit Tropfwasser und Kaugummi, zum Kunstwerk wird, ob es will oder nicht?
Ja, das ist ja das, was Duchamp mit dem Flaschentrockner gemacht hat. 1911 oder 12, ist genau der Punkt. Alles, was im Museum steht, wird als Kunst erkannt. Darauf hat er hingewiesen. Nur manchmal stehen Dinge im Museum, die halt keine Kunst sind. Da müssen wir damit umgehen, mhm, oder?
Aber bei Duchamp war es intendiert und Kritik. Und hier hat es sich ereignet, eigentlich so nebenher, oder?
Ja, das ist die Geschichte, aus der wir kommen. Bei Duchamp war es intendiert, weil er genau darauf hingewiesen hat. Das gab es ja vorher schon. Und er hat dann darauf hingewiesen und seitdem ist es Teil der Kunstgeschichte geworden und wird auch zu einem Objekt, wo man sich lustig machen kann, wo man sich die Frage stellen kann, wo man ernsthaft vielleicht drüber nachdenkt. Und natürlich, und dann haben wir zum anderen, wir haben den Kontextmuseum. Und was im Kontextmuseum steht, wird museal gedacht. Das gehört dazu, wenn ich im Kontext, es war interessant, der Christoph Büchel hat mal in Kassel dazu gearbeitet. Der hat genau zu diesem Punkt eine Ausstellung gemacht und da hat das Museum Fridericianum, das ist das Hauptmuseum in Kassel, auch das Haupthaus der Documenta, die alle 5 Jahre stattfindet. Ja. Er hat dann aus dem Eingangsbereich einen Euroshop gemacht. Und dieser, er hat 1:1 einen Euroshop gemacht. Da gab es keinen Unterschied, außer dass man durch einen Portikus, also eine Säulenhalle, in das Raum reingegangen ist. Man konnte dort auch alles kaufen. Es war halt ein Euroshop.
Ja.
So, und plötzlich kamen viele Leute rein, die auch nicht gesehen haben, dass es ein Museum ist.
Achso, okay. Aber so ein bisschen ist es im Mudam auch, weil wenn man reinkommt, rechts diese Vitrine steht mit den Van Gogh, also Regenschirmen, Tassen, ich weiß nicht was. Also diese Kommodifizierung der Sonnenblumen, man kann es nicht mehr sehen, eine ganze Vitrine voll mit diesen Dingen. Aber links geht's in den Shop. Mhm. Und in dem Shop kriegt man auch Regenschirme.
Ja, haben wir doch ein.
Entschuldigung, gibt es da nicht die Spannung zwischen rechts der Kunst mit ihrer Kritik an der Kommodifizierung und links dem Shop, wo wir das kaufen können, was rechts ausgestellt wird in kritischer Absicht?
Ist doch schön, dass unsere Welt nicht klar ist, oder? Ich finde das ist ja eigentlich der Ausdruck dessen, wo wir uns gerade befinden. Die Antworten sind nicht einfach. Wir haben rechts die künstlerische Arbeit. All die Sachen hat der Künstler irgendwann im Van Gogh Museum gekauft, weil er sie dort kaufen konnte. Er stellt sie als Vitrine und Kunstwerk in das Museum, um genau das zu hinterfragen. Und danach gehen wir nach links und kaufen genau die Sachen. Ich finde, das ist eine adäquate Darstellung unserer derzeitigen Gesellschaft. Jetzt ohne Kritik. Ich finde, das sind die Widersprüche, in denen wir leben und diese Widersprüche sind ja auch nicht immer schlimm. Also es ist ja auch nicht alles, was im Museum ist, ist Kritik. Man kann es als Kritik nehmen, es ist aber auch eine Darstellung dessen, in dem wir gerade sind.
Ja, das ist eine gute Antwort. Und es bleibt dann einfach der Befund, dass links der Regenschirm mit den Sonnenblumen 30 Euro kostet und rechts, wenn ich den Regenschirm aus der Vitrine kaufen möchte, mit der Vitrine kostet es halt, weiß ich nicht, was so ein Kunstwerk kostet.
Oh, sehr viel Geld. Wesentlich mehr als 30.
Wahrscheinlich ist die Versicherungssumme für den Regenschirm rechts sehr viel höher als der Preis für den Regenschirm links.
Das eine ist Kunst, das andere nicht. Mhm. Und wenn ich die Kunst kaufe, kaufe ich eben den ganzen Diskurs damit herum.
Ich habe noch eine Frage, doch nochmal zum Thema Sakralisierung und Aura. Es gibt, also Ich verstehe Sie so, dass Sie diese Begriffe zurückweisen, aber trotzdem in Ihrem Katalog gibt es Ausführungen zu Autonomie und Agency von Objekten. Ist das nicht, und das berührt auch die Frage, die wir eingangs diskutiert haben, nach den also in Farben gestrichenen Räumen, nach dem Historisieren, nach so einer Art von Regression. Gibt es einen Moment der Regression, dass Museen oder Ausstellungen heute versuchen, alltägliche Objekte, und das kann absichtlich sein, das kann auch unabsichtlich geschehen, wie mit dem Eimer, so zu inszenieren, dass sie so etwas haben wie Agency oder Autonomie oder als Kunstobjekte erscheinen, obwohl sie es ursprünglich nicht waren, Duchamps Flaschentrockner. Und ist das nicht eigentlich ein Rückgang hinter die White Cube-Kultur, das rationale, idealisierende Betrachten von Kunst, das vom 19. bis zum 20. Jahrhundert sich entwickelt hatte?
Also der Begriff der Aura kommt ja von Benjamin, der darüber schreibt, dass durch die Duplizierung des Kunstwerks in der Fotografie die Aura verloren geht und das Kunstwerk eigentlich nicht mehr da ist.
Ja.
Ich glaube, also wenn ich davon spreche, dass wir dieses Museum ein wenig desakralisieren möchten, meine ich, dass wir ein wenig die Ängste nehmen wollen, es überhaupt zu sehen. Und die Ängste gibt es auf ganz vielen Ebenen. Es gibt die Angst, ich verstehe nichts. Es gibt die Angst, das ist nicht für mich. Mhm. Das kommt gerade von den Bevölkerungsschichten, die eben keine akademische Ausbildung haben, die sagen, ein Museum ist nichts für mich. Dass wir das öffnen und sagen, ein Museum kann für viele verschiedene Menschen sein. Es ist aber dennoch auch der Fall, dass bestimmte Dinge immer inszeniert werden, weil wir Menschen brauchen auch die Inszenierung. Und wir haben auch Freude an der Inszenierung, weil ansonsten können wir in den 1-Euro-Shop gehen und für 1 Euro etwas kaufen. Ein Museum ist ja immer noch etwas anderes als ein 1-Euro-Shop, ein Supermarkt oder auch ein luxuriöser Design-Shop, wo ich das auch kaufen kann. Und dazu gehört natürlich die Inszenierung dazu, weil die Inszenierung hat sehr viel auch mit Freude zu tun oder auch insbesondere die Freude, etwas Inszeniertes zu sehen. Und das werden wir als Museum bestimmt nicht aufhören, weil wir da auch eine bestimmte Aufgabe haben. Und da muss man diesen Begriff der Aura, teilweise braucht man Aura, aber man kann einen Teil dieser Aura auch wieder entfernen, indem man die Zugänge ein bisschen stärker öffnet.
Ja, und das machen Sie auch mit Hilfe von pädagogischen Projekten. Es werden auch Dinge didaktisiert.
Ja, sehr.
Ist das nicht vielleicht in mancherlei Hinsicht auch kontraproduktiv? Also gibt es nicht auch so ein Element der Provokation und des Schocks, dass bei der Hinführung, Einladung, Öffnung so eines Museums und der Anleitung, wenn man die Menschen an der Hand nimmt und ihnen die Dinge erklärt, verschwindet?
Bestimmt. Aber wir leben ja auch in einer anderen Gesellschaft heute. Ich glaube, Kunst, gerade die Kunst der Moderne, dadurch, dass sie frei war, hat plötzlich, obwohl das gab es vorher auch schon, hat diesen Schockmoment ins Leben gerufen. Das gab es ja bei Goya auch. Als Goya die unbekleidete Maya gemalt hat, war es auch ein Schockmoment. Der erste Film war ein Schockmoment, weil die Leute im Kino Angst hatten, dass der Zug in den Kinosaal fährt. Es gibt Schockmomente, hat man immer, wenn man etwas nicht kennt. Und in der Kunst wird dieser Schockmoment medial immer sehr stark ausgeweitet und dadurch wird dann diese Kunst, die einfach nur schockieren möchte, die eben antigesellschaftlich ist in einer bestimmten Art und Weise, das stimmt ja auch nicht. Das sind immer so die Auswüchse, die irgendwie versucht werden, dann medial aufzubereiten, und das finde ich wahnsinnig schwierig. Wir haben manchmal Kunst, die einen Schockmoment herstellt, das macht dann wahrscheinlich auch Sinn. Wir haben die Kunst, die das nicht macht. Wir haben das, was wir erklären. Es gibt so viele unterschiedliche Zugänge und wir merken einfach, je stärker die Individualisierung dieser Gesellschaft wird, desto schwieriger ist das überhaupt zu generalisieren, sondern wir denken viel mehr darüber nach, wie wir die unterschiedlichen Zugänge schaffen, dass ganz unterschiedliche Menschen auch vielleicht eine gute Erfahrung haben können.
Apropos Schockmomente, hatten Sie schon mal schockierende Reaktionen auf Ihre Kunst? Also gab es Suppenanschläge oder Zerstörungen, Messerattacken, sowas?
Nee, und das gibt es auch meistens bei anderen Arbeiten. Wir haben natürlich als Fridays for Future und die ihre Anschläge gemacht haben, die haben das aber sehr klug gemacht. Sie haben wahrscheinlich auch alle einen akademischen Hintergrund. Sie haben die Arbeiten ausgesucht, die hinter Glas waren und die in der breiten Bevölkerung sehr bekannt sind. Also die wussten schon sehr genau, was sie machen.
Ich höre da so eine Sympathie durch.
Ich fand es, nein, sie haben es intelligent gemacht, sie haben auch kein einziges Kunstwerk beschädigt.
Ja.
Beschädigungen gab es meistens, es gab im Van Gogh Museum oder auch im Stedelijk gab es einen, wo mit Messerattacken auf Kunst vorgegangen wurde. Es sind wirklich, waren sehr oft abstrakte Arbeiten aus der frühen Moderne und es waren sehr oft auch Menschen, die jetzt keine besondere politische Aussage hatten, sondern die eher aus persönlichen Gründen sich angegriffen fühlten von einer künstlerischen Arbeit. Es passiert aber weniger, als man denkt, ehrlich gesagt. Also es gab jetzt bei Miriam Kahn im Palais de Tokio, das ist die letzte vor 3 oder 4 Jahren, das war in der Tat, glaube ich, politisch konnotiert, aber das hatte auch eine sehr auch politisch persönlichen Hintergrund, der jetzt keine großen Wellen geschlagen hat.
Ja.
Aber bei Fridays for Future, die haben keine Arbeit zerstört, die haben das gemacht, um auf ihre Sache aufmerksam zu machen. Als Museumsdirektorin muss ich das scharf verurteilen, aber da würde ich auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Sie wussten sehr genau, was sie tun.
Ist die Kunst eigentlich versichert?
Aber selbstverständlich. Aber so Dinge wie die Mona Lisa kann man heute nicht mehr versichern, weil das sind Preise, die kein Museum bezahlen könnte. Also muss man sehr genau auf Sicherheitspersonal und Überwachung arbeiten. Aber jede einzelne Arbeit auch bei uns ist versichert, ja.
Wollen Sie noch andeuten, was Ihre Pläne für die Zukunft sind für dieses Museum?
Naja, wir versuchen, wenn wir über die Öffnung nachdenken, wir arbeiten gerade mit Superflex an einem Projekt, den Park um uns herum zu aktivieren, weil ich, als ich auch gekommen bin, verstanden habe, den haben sehr wenig Leute benutzt. Mhm. Dabei ist es eigentlich ein schöner Ort. Und wir werden jetzt 2 Jahre lang mit den verschiedenen Gruppierungen partizipativ daran arbeiten, eine Idee zu entwickeln und zu verstehen, was gebraucht wird. Also wir hätten auch gerne einen Kinderspielplatz. Wir hätten gerne einen Aufenthaltsort für alle Generationen. Und glauben, dass da sehr viel Potenzial ist. Wir sehen das jetzt, seitdem wir die Andrea Blum da draußen stehen haben, liegen da auch mehr Leute, sonnen sich. Wir benutzen die Bar. Also wir möchten den Ort außen auch zu einem Ort machen, an dem Menschen sich gerne aufhalten und benutzen möchten. Wie auch immer sie ihn benutzen möchten. Also da können sich auch Jugendliche treffen und ihre erste Zigarette rauchen, wenn sie meinen, dass das wichtig ist. Oder ihre Freunde treffen, den ersten Kuss austauschen, wie auch immer. Einfach ein Ort, an dem Menschen sein möchten, weil ich glaube, wir haben weniger Plätze des Miteinanders mittlerweile, weil sehr viele öffentliche Orte auch einfach privatisiert wurden und man bezahlen muss, um Zugang zu haben. Ich möchte nur kurz Zwischenruf, ich möchte nicht zum Rauchen animieren, das war jetzt nicht.
Zum Rauchen und zum Knutschen?
Ja, genau, also zum Knutschen schon, zum Rauchen wahrscheinlich nicht. Okay. Dass wir öffentliche Räume schaffen, die dann vielleicht auch mehr Freude machen, vielleicht auch das Museum mal innen zu sehen. Wir möchten den Eingangsbereich des Museums verändern, um ihn ein wenig netter zu gestalten und auch das Café, um einfach wirklich Aufenthaltsräume zu schaffen, weil ich glaube, dass öffentliche Museen auch Aufenthaltsräume für Menschen sind, wo sie zusammenkommen können. Und in Zeiten von Polarisierung ist Zusammenkommen, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und einladen, gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen.
Ist eigentlich so ein Agora-Gedanke, oder?
Den ja, ist es. Und Agora ist auch das richtige Wort dafür, ja.
Ja. Und wird auch mehr gekocht werden im Museum? Vorhin hatten Sie davon gesprochen.
Ja, ich würde ja gerne auch mehr grillen. Aber es gibt natürlich gerade beim Kochen gibt es Hygieneregeln. Und man kann sich nicht so einfach hinstellen und flexibel kochen im Museum. Da gibt es gesellschaftliche Richtlinien, die das verhindern.
Aber beim Grillen zieht der Dampf oben ab, weil ja das Dach offen ist.
Nee, es geht darum, dass man eine Lizenz braucht, um zu kochen.
Wirklich?
Wenn man mehrere Menschen bekochen möchte, ja. Weil ich habe das früher immer gemacht, ich habe das einen Abend vor der Ausstellungseröffnung gemacht, dass ich für Künstler, Gäste und so weiter immer einen großen Topf Chili gekocht habe. Und dann viele Leute eingeladen haben, einfach mitzuessen. Ja. Das ist nicht so einfach möglich. Ich brauche eine Lizenz, wenn ich das heute machen möchte. Und ich glaube, Grillen ist da wesentlich einfacher, dass wir einfach eine Firma anrufen und grillen und so weiter. Aber dieses Selbstkochen, habe ich gelernt, ist nicht ganz so einfach.
Okay. Wollen wir uns dann verabreden, mal auf eine Bratwurst im Mudam oder
vor
dem
Mudam? Ja, das können wir gerne machen, ja.
Okay. Ist das ein gutes Schlusswort für heute, Frau Steinberg?
Bratwurst im Mudam, klar.
Ja?
Klar, doch, das ist gut.
Okay, dann herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass Sie hier waren. Und bis bald einmal.
Bis bald. Herzlichen Dank.
Dankeschön.